Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Most incredible comebacks in NBA Finals history.
Welcome to the Sport Passion Podcast.
He shoots, he scores!
Here is your host, Lars Marendorf.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sport Passion Podcast. In den Vorschau-Episoden auf die neue NHL-Saison bin ich mittlerweile bei der dritten Division angelangt. Die nennt sich Metropolitan Division. Ja, kann man ein bisschen drüber streiten, ob das alles Metropolen sind, aber letzten Endes, sage ich mal, grob verteilt liegen die Teams im Nordosten. Allerdings gibt es ein Team, das so ungefähr in der Mitte der USA liegt, und das ist genau das Team, mit dem ich beginnen werde, also wie gewohnt auch bei den anderen Divisions, von Süden nach Norden geht es bei mir. Und in diesem Fall lege ich los mit den Carolina Hurricanes. Und die Carolina Hurricanes, die spielen in der PNC Arena in Raleigh. Und die Carolina Hurricanes, die gibt es seit 1997 in der NHL. Allerdings muss man dazu sagen, dass es die Franchise selber schon länger gibt. In der WHL gab es damals die Hartford Whalers und seit 1979, von 79 bis 1997, gab es die Hartford Whalers auch in der NHL. Dann eben, wie gesagt, ab 97 als Carolina Hurricanes. Und die waren in den ersten Jahren durchaus erfolgreich, haben in Saison Nummer 5 das Stanley Cup Finale zum ersten Mal erreicht, da gegen die Red Wings verloren und haben tatsächlich dann in der Saison nach dem Lockout, nach dem großen Lockout 2004-2005, im Jahr 2006 haben die Carolina Hurricanes den Stanley Cup gewonnen, damals gegen die Edmonton Oilers. Seitdem allerdings, ja, zwischendrin gab es eine Durststrecke, wo man fast ein Jahrzehnt lang die Playoffs gar nicht erreichen konnte. Das hat sich allerdings seit 2018 wieder ein bisschen geändert. Da waren sie im Conference-Finale. 2019 haben sie zumindest die Playoffs erreicht über die Qualifying-Runde. Und im letzten Jahr waren sie ein wirklich, wirklich gutes Team, einer der Titelkandidaten in der NHL. Da waren sie Erster in der Central Division, hatten einen Rekord von 36-12-8. Haben 80 Punkte gesammelt, wenn man sich noch dran erinnert. Vegas und Colorado hatten 82 als die beiden besten Teams zusammen dann der NHL, also mit 80 Punkten knapp dahinter die Carolina Hurricanes. In den Playoffs in der ersten Runde haben sie 4-2 die Serie gegen die Nashville Predators gewonnen. Und dann sind sie allerdings gescheitert an den Tampa Bay Lightning. Und das ist im Prinzip auch so, ja, jetzt der nächste kleinere Block hier im ersten Drittel. Die Probleme, die die Florida Panthers im letzten Jahr hatten, das waren für mich genau drei. Problem Nummer eins war, dass Nikita Kucherov sich erstmal auskuriert hat in der regulären Saison. Problem Nummer zwei war, dass den Tampa Bay Lightning es egal war, dass Nikita Kucherov sich auskuriert hat in der regulären Saison, weil sie wussten, sie qualifizieren sich für die Playoffs und ab da zählt es erst. Und dementsprechend war es dann so, dass ja, Tampa dann vollständig war und da konnte Carolina dann nicht ganz gegenhalten. Und Problem Nummer drei war, dass der Vertrag von Rod Brind'Amour ausgelaufen ist, vom Coach. Da gucken wir gleich im zweiten Drittel drauf, was sie da dann gemacht haben, um dieses Problem zu beheben. Ansonsten, ja, wenn man sich die Zahlen anguckt bei den Carolina Hurricanes, die Offensive war nicht mega überragend, 175 Tore, das war Platz 11. Ja, sag mal, okay, Defensive dagegen war schon besser, Platz 5 zusammen mit den Boston Bruins, nur 134 Gegentore, die sie da bekommen haben. Das Überzahlspiel war sehr, sehr gut, nur die Edmonton Oilers waren besser, 25,6, also mehr als jedem vierten Überzahlspiel haben sie getroffen und auch das Powerplay-Spiel war exzellent mit 85,2. Also die Kombination aus Penalty-Killing und Powerplay, da waren die Carolina Hurricanes das beste Team der NHL. Und ansonsten, wenn man jetzt noch ein bisschen dann in die moderneren, in die neueren Statistiken reingeht, sie waren auch ein sehr, sehr gutes Team, was den Corsi-Wert betrifft, viertbestes Team der Liga. Wenn wir gucken, bei den erwarteten Toren, also wie viele Tore in den Spielen, wo sie gespielt haben, hätten für die Carolina Hurricanes fallen müssen, das war ein Wert von 54% ungefähr, da waren sie auch auf Platz 5, also auch oben mit dabei. Und wenn wir noch gucken, auch was sie an Torchancen sich überhaupt erspielt hatten, da waren sie auch Sechster. Also alle Werte im Grunde, wenn man die durch die Bank sich anschaut, waren positiv für die Hurricanes. Sie hatten einfach eben nur das Pech. Sie sind dann in der zweiten Runde auf die Tampa Bay Lightning getroffen und die waren eben dann komplett mit Nikita Kucherov zusammen und konnten dann gegen Carolina die Serie für sich entscheiden. Und ich habe es schon erwähnt, die Problematik rund um Rod Brindamore gab es und was da passiert ist und was ansonsten noch passiert ist in Carolina, das hört ihr gleich nach einer kurzen Pause. Gleich geht's weiter. Zurück beim Sport Passion Podcast und wir reden weiter über die Carolina Hurricanes und ein großes Thema, was es bei den Hurricanes gab, dann auch in Richtung Saisonende, das war der auslaufende Vertrag von Rod Brindamore. Da gab es Gerüchte, diverse Gerüchte, dass vielleicht sein alter Kumpel, der jetzige GM der Seattle Kraken, Ron Francis, ihn dann zur neuen Franchise der NHL lotsen könnte. Es gab Gerüchte um die New York Rangers, die vielleicht Interesse an ihm gezeigt haben. Aber letzten Endes war das alles nur, Nebelkerzen waren das alles nur. Und er ist in Carolina geblieben, hat dort einen neuen Vertrag unterschrieben. Und die Thematik war dann auch relativ schnell durch. Und ja, dann könnte man ja davon ausgehen, wenn er jetzt die ganzen Zahlen gehört hat, die ich auch genannt habe im letzten Teil, dass man in Carolina gar nicht so viel an der Mannschaft gemacht hat, dass man versucht hat, so ein bisschen an den kleineren Schwachstellen dann zu schrauben, so ein bisschen Feintuning zu machen und dann eben in der neuen Saison dann nochmal anzugreifen und dann zu hoffen, dass man auch durch die Entwicklung von einigen jungen Spielern eben den nächsten Schritt gehen kann und dann vielleicht auch Tampa mal schlagen kann. Ja, und genau das ist so in der Form gar nicht passiert. Also die Carolina Hurricanes hatten eine sehr unruhige Offseason, wie ich finde. Und sie hatten für mich auch eine überraschend schlechte Offseason, wenn man die Ausgangssituation betrachtet. Ein Thema in Carolina war auch die Torhüterposition, wo sie am Ende quasi ein Trio hatten im letzten Jahr mit Alex Nedeljkovic, mit James Reimer und mit Peter Mrazek. Aber aus den dreien hätte man sich durchaus zwei auswählen können. Vor allem Nedeljkovic wäre da als sehr junger Torhüter oder als jüngerer Torhüter mit 25 Jahren ein sehr, sehr guter Kandidat gewesen. Auch jemand, wo man sagen kann, hey, der kriegt jetzt einen neuen Vertrag, hat die erste wirklich richtige Spielzeit jetzt absolviert. Vorher hat er immer nur mal so ein und einmal vier Spiele gemacht. Und jetzt hat er eben 23 Spiele gemacht in der Saison, hat wirklich gut gespielt. Gegentorschnitt unter 2, Fangquote 93,2%. Was willst du mehr von einem jungen Torhüter? Also direkt Vertrag verlängern, vielleicht sogar 4-5 Jahre ihm den Vertrag geben, wenn es denn zu vernünftigen Konditionen ist. Und ja, genau das ist nicht passiert. Sie haben ihn getauscht und sie haben ihn nach Detroit getauscht. Und da kann man jetzt sagen, okay, gut, man ist sich jetzt nicht einig geworden und letzten Endes war es dann eben so, die Detroit Red Wings haben ja Salary Cap, die haben ihm dann ein fürstliches Gehalt geboten und für das hat er dann da unterschrieben. Das ist nicht der Fall. Er hat für 3 Millionen pro Jahr unterschrieben in Detroit und da muss man dann wirklich sagen, also die 3 Millionen hätte ich schon erwartet, dass Carolina die irgendwo findet. Die Hurricanes sind ein Team, die sehr, sehr konsequent sind. Kommen wir gleich bei einem anderen Spieler auch noch zu. Wenn es einen Wert gibt, den sie setzen für einen Spieler und der Spieler unterschreibt nicht für diesen Wert, für diese Maximalsumme, dann geben sie diesen Spieler ab. Und das war in diesem Fall eben wohl so bei Nedeljkovic, dass sie dann gesagt haben, nee, komm, das ist jetzt unsere Grenze, bis dahin und nicht weiter. Und wenn du mit 25 mehr verdienen willst als die keine Ahnung, 2,5 Millionen, die wir dir geboten haben, dann bitteschön, dann tauschen wir dich und versuchen einen Partner dafür zu finden und dann kannst du da unterschreiben. Kann ich nicht verstehen. Tut mir echt leid, kann ich überhaupt nicht verstehen. Die letzten Jahre war es immer so, sie haben so richtig nach einem Nummer 1 Torhüter gesucht. Nedeljkovic wäre einer gewesen, den man auch hätte mittelfristig aufbauen können, noch weiter als wirklichen Franchise-Torhüter. Die Chance haben sie verpasst. So, jetzt kann man natürlich dann auch sagen, ja, okay, aber vielleicht haben sie ja dann auf dem Markt richtig gute Torhüter gefunden oder sie haben zumindest dann Rajek oder Reimer noch einen neuen Vertrag angeboten. Nee, auch das nicht. Die beiden sind auch weg und geholt haben sie Frederik Anderson und Antti Ranta. Anderson ist der Torhüter, der es nicht geschafft hat, in den letzten Jahren mit den Toronto Maple Leafs eine Playoff-Runde zu gewinnen. Und den holst du dir dann? Also das ist schon komisch. Bei Ranta, ja, ist ein solider Torhüter. Muss man aber auch sagen, hat jetzt in Arizona gespielt. Da ist auch immer die Frage, wie da die Zahlen zu bewerten sind. Hatte einen Gegentorschnitt in 12 Spielen nur von 3,3. Und ich weiß nicht, ob das, was sie auf der Torhüterposition gemacht haben, sie wirklich vorangebracht hat. Für mich sind sie da schlechter geworden. Und genau das ist für mich das Problem. Ich hätte eben, wie gesagt, versucht, das Team noch an kleineren Stellen besser zu machen und stattdessen haben sie da eine Baustelle aufgetan, die für mich vorher überhaupt nicht da war. Dann habe ich eben noch erwähnt, es gibt diese Grenzen, die sie setzen für Spieler und den Wert, den sie meinen, dass dieser Spieler diesen Wert hat und dieses Gehalt bekommen sollte. Ein Spieler, der auch vertragsfrei war und der vorher eben bei den Carolina Hurricanes gespielt hat, das war Dougie Hamilton. Und Dougie Hamilton ist einer der besten offensiven Verteidiger der NHL gewesen und ich würde mal behaupten, der beste Verteidiger, der auf dem Markt war in der Free Agency, mal Restricted Free Agents ausgenommen von den Jüngeren, aber bei denen, die frei wechseln konnten, da war für mich Dougie Hamilton der Beste, der auf dem Markt war. Der ist auch gewechselt, der ist nach New Jersey gewechselt und der bekommt dort 9 Millionen im Jahr. Da kann ich schon eher verstehen, dass man dann sagt, okay, also ich weiß nicht, wo die Grenze war bei den Carolina Hurricanes, aber vielleicht irgendwo bei 7, 7,5, 8, dass man da gesagt hat, nee, komm, also höher wollen wir nicht gehen, weil dann sprengen wir eben unser Gehaltsgefüge, was wir haben und kommen da eben dann entsprechend durcheinander. Sebastian Aho ist derjenige mit 8,4 Millionen, der im Moment am meisten verdient. Ich weiß nicht, ob sie da irgendwo die Grenze gezogen haben. Das kann ich noch halbwegs nachvollziehen, dass man bei Dougie Hamilton gesagt hat, okay, dann eben nicht, dann unterschreib woanders. Problem dabei ist aber dann auch wieder, der reißt natürlich eine Lücke. Das heißt, in der Verteidigung, die vorher wirklich exquisit war, also waren tolle Verteidigerpaare dort auch und er hat eben dann auch dafür gesorgt, dass die Offensive ein bisschen Antrieb hatte. Das ist jetzt eben nicht mehr der Fall. Sie haben ihn verloren und sie haben dazu eben auch noch ein paar andere, sag ich mal, Def-Verteidiger mit Jake Bean und mit Janni Hakanpää auch noch verloren. Das heißt also, in der Verteidigung brauchten sie neue Spieler und ja, da mussten sie sich eben umgucken und sie haben sich auch umgeschaut und sie haben Ethan Bear verpflichtet. Gut, ist solide, aber jetzt auch keiner, wo ich sage, ist jetzt ein Top-Verteidiger-Paar-Spieler und sie haben Brandon Smith geholt, ja, ist auch okay und dann haben sie Tony D'Angelo geholt. Tony D'Angelo aus New York. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, nach dem, was der sich im letzten Jahr so geleistet hat an Fehltritten, an Statements, die er dann auf seinen Social-Media-Kanälen oder über andere in Social-Media verbreitet hat, hätte ich nicht erwartet, dass der so schnell wieder einen NHL-Vertrag bekommt. Und ich hätte auch nicht erwartet, dass das in Carolina der Fall ist. Aber gut, man weiß, wenn man jetzt mal die Baustellen außen vorbeilässt, dass Tony D'Angelo durchaus Potenzial hat, also ne, 15 Tore, 53 Punkte 2019-20, also das ist schon etwas, was dir helfen kann. Die Frage ist halt nur, kann man den auch so einstellen, dass er teamorientiert spielt und dass er dir nicht zu einer Baustelle in der Kabine wird? Und da habe ich eben so ein bisschen meine Zweifel, aber Rod Brind'Amour scheint da eben sehr, sehr überzeugt von sich zu sein und in Carolina GM Don Waddell scheint da auch sehr überzeugt zu sein von dem, was er dort vielleicht dann auch in Gesprächen mit Tony D'Angelo festgestellt hat. Also das ist für mich eine etwas komische Verpflichtung. Und dann gab es noch eine ganz, ganz große Geschichte im Sommer mit einem Offersheet. Und dieses Offersheet, das hat für, sage ich mal, sehr, sehr viel Grinsen in der NHL-Community gesorgt. Die Carolina Hurricanes haben Jesperi Kotkaniemi ein Vertragsangebot gemacht. Der war zu dem Zeitpunkt noch bei Montreal als Restricted Free Agent. Und dieses Vertragsangebot, wer da gucken will, einfach mal die Artikel dazu raussuchen. Da gibt es so viele Details mit Rückennummern, die dann als Summe in dem Vertragsangebot auftauchen und so weiter. Also es war so von, weiß gar nicht, 3 Jahren war es so, dass die Canadiens Sebastian Aho ein Vertragsangebot gemacht haben. Dieses Vertragsangebot war ganz klar im Prinzip ein Mittelfinger an die Carolina Hurricanes, wo sie gesagt haben, hier, pass mal auf, du kriegst jetzt ein Vertragsangebot, wo wir dir im ersten Jahr so viel Bonus geben, dass wir hoffen, dass dein Besitzer dieses Geld nicht hat, nicht zur Verfügung hat und dass dein Besitzer eben diesen Vertrag ja nicht gleichziehen kann und dementsprechend dann können wir dich für 8,5 Millionen, also eigentlich einen guten Wert unter Vertrag nehmen. Und das haben sich die Carolina Hurricanes gemerkt, das haben sie sich ganz oben reingeschrieben in ihr Notizbuch und in diesem Sommer war dann genau der Tag gekommen, wo sie so ein bisschen Payback machen konnten. Also, sie haben dieses Angebot gemacht für Kotkaniemi, das war dann auch erfolgreich, also Montreal hat da nicht gleichgezogen, aber man muss dazu natürlich sagen, die Canadiens haben dafür 2 Draftpicks bekommen, also ein Erstrundenpick und ein Drittrundenpick, die haben sie dann gleich mal zusammengepackt und nach Arizona geschickt und sich dafür Dvorak geholt als Center. Also, wer da jetzt sportlich besser aber rauskommt, es war aber auf jeden Fall eine Geschichte, die im Sommer für sehr, sehr viel Schlagzeilen gesorgt hat, die ich sehr, sehr positiv fand, weil diese Offersheet-Geschichte wird viel zu selten genutzt. Da wird viel zu selten versucht, auch Teams, die in Salary-Cap-Problemen sind, dort unter Druck zu setzen. Und das war für mich eben so. Carolina hat das sehr, sehr gut gemacht, auch besser als die Canadiens, finde ich, die paar Jahre davor. Und dementsprechend fand ich das gut. Ob jetzt Kotkaniemi dann der Spieler wird, wollen wir mal schauen. Gleich im nächsten Teil blicke ich auf das, was ich von den Carolina Hurricanes erwarte in der nächsten Saison. Bis gleich. Zurück beim Sport Passion Podcast und wir reden weiter über die Carolina Hurricanes und jetzt kommen wir so ein bisschen in die Details für die nächste Saison. Ich habe es gesagt, Dougie Hamilton, der reißt eine große Lücke in der Verteidigung und im Moment sieht es wohl so aus, als ob die Verteidigerpaare sich jetzt ja so ein bisschen durchsortieren, dass Jacob Slavin zusammen mit Tony DeAngelo spielt im ersten Verteidigerpaar, Brady Skay und Brad Pesky im zweiten und Ian Cole und Ethan Bear dann eben das dritte Verteidigerpaar bilden da entsprechend. Also das scheint jetzt im Moment die Verteidigung zu sein. Ich sehe die eben schlechter als die, die sie im letzten Jahr hatten. Und ich glaube, dass ihnen das dann eben auch Probleme bereiten wird in Kombination mit dem schlechteren Torhüter-Duo von Anderson und Ranta. Vorne muss man ganz klar sagen, wenn man sich anguckt, die Top 9, Svechnikov, Aho, Netschers, Niederreiter, Trocheck, Teräväinen in der zweiten Reihe und Kotkaniemi und Jordan Staal und Jasper Fast in der dritten Reihe. Also die Forwards sind schon sehr, sehr gut. Da glaube ich schon, dass sie da auch eben entsprechend wieder viel Offensive generieren können. Es wird vielleicht eben dann ein Dougie Hamilton auch fehlen. Weiß ich nicht, ob Tony DeAngelo das in der Form abfangen kann. Aber letzten Endes, bei den Stürmern braucht man sich in Carolina, glaube ich, keine Sorgen machen. Ja, wenn ich jetzt ein bisschen versuche zu prognostizieren, wo landen sie? Also erstmal vorweg gesagt, ist die Metropolitan Division, glaube ich, diejenige, wo man am schwierigsten richtige Top-Teams und vielleicht auch richtige schlechte Teams rauspicken kann. Also die ist insgesamt, glaube ich, so am ausgeglichensten. Bei den anderen Divisions, wenn man jetzt mal durchguckt, ich hatte Vegas in der Pacific als Titelkandidat, Colorado in der Central. Ich nehme es jetzt mal vorne weg, wenn man die Atlantic anguckt. Natürlich ist Tampa da auch wieder ein Titelkandidat und ein Top-Favorit. Kann man vielleicht noch die Bruins mit reinnehmen, aber da kommen wir dann noch mit dazu. Aber auf jeden Fall gibt es da wirkliche Top-Mannschaften. In der Metropolitan tue ich mir im Moment schwer. Carolina war eine Top-Mannschaft im letzten Jahr. Sie haben sich aber nicht verstärkt. Dementsprechend sind die eher ein Stück nach unten gegangen. So, ich glaube, sie sind auf jeden Fall ein Playoff-Team. Ich denke auch, dass sie in Richtung Heimrecht sich spielen können, also 1 oder 2. Aber da wird es dann schon, ja, kommt es eben dann auf viele, viele Kleinigkeiten an. Und ich glaube, dass die Torhüterposition ihnen dann eben wirklich so viele Probleme bereiten kann, dass sie da eben dann vielleicht doch eher nicht auf 2, sondern auf 3 landen. Ja, Best-Case-Szenario ist natürlich, die Torhüter sind richtig heiß in der regulären Saison. Playoffs muss man gucken. Und sie sind wieder auf 1. Worst-Case wäre natürlich eben, das passiert, oder noch schlimmer, als ich es befürchte mit den Goalies. Und sie verpassen dann die Playoffs. Ich glaube aber eher, es wird so Platz 2, 3 oder 4. Und letzten Endes kommen sie aber dann doch vergleichsweise sicher in die Playoffs. Das also das erste Team aus der Metropolitan Division. Und es geht dann weiter. Ich fahre nach Norden in Richtung Hauptstadt. Das nächste Team sind die Washington Capitals. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss. Sportliche Grüße. Das war's, euer Lars.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.